Vielen Dank, dass ihr mir ein bisschen Raum gelassen habt. Wer wäre ich ohne eine Tafel, gell? Wer zu mir kommt und Gespräche hat, der weiß, ich habe immer einen Zeichenblock vor mir. Das ist mein Werkzeug, was ich absolut brauche. Es ist schön, dass wir eine Einführung, eine musikalische gehabt haben, wo noch mehr als nur das Thema, wer ist Jesus für uns im Sinne von, warum wurde er Mensch, sondern das Thema heute ist etwas umspannender. Ganz einfach ist es einfach wieder das Evangelium. Und das begann hier schon mit dem Eingangslied Who I Am oder Wer bin ich? Und ich muss meine Identität fix machen, an dem der sagt, ich bin der ich bin. Das war so das erste Lied in etwa, jetzt ein bisschen frei übersetzt vom Englischen her. Wenn ich wissen will, wer ich bin, muss ich den kennenlernen, der sagt, ich bin der ich bin. Anders geht's nicht. Ich muss mich irgendwo identifizieren können an jemanden. Und wenn ich den kennenlerne, der das sagt, wer er ist, und der mir dann sagt, wer ich bin, dann passiert das zweite Lied. Automatisch. Freude an diesem Herrn. Und ich hoffe, dass das heute auch durch die Predigt ein bisschen gelingen darf. Wir sind ja im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ein weit umspannender Brief, wo er das ganze Alte Testament hineinnimmt und sagt, das ist das Evangelium. Im Hebräerbrief wird ja interessanterweise überhaupt nie das Neue Testament zitiert, naja, weil es noch nicht gab. Aber er holt aus dem Alten Testament das ganze Evangelium raus. Und wir lesen heute im zweiten Kapitel noch einmal, es war ja ein bisschen ein Durcheinander, dadurch, dass jemand krank war und wir uns da austauschen mussten mit den Predigten. Deswegen haben wir Kapitel 1 und 2 ein bisschen durcheinander geführt. Letzten Sonntag haben wir gehört, ein großes Stück über die Engel und wie Gott noch viel gewaltiger drüber ist und Jesus Christus auch. Und weil das so ist, beginnt das zweite Kapitel. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa Vorbeigleitende sind. Wir haben darüber vor 14 Tagen gesprochen, dass es hier nicht geht, das Heil zu verlieren, sondern hier geht es darum, dass ich den Fokus auf dem großen Ich Bin habe, damit ich meine Teilziele hier erreiche. Weil unser großes Ziel ist, die Ewigkeit. Unser großes Ziel ist die Wiederkunft unseres Herrn. Unser großes Ziel ist, dass er mit uns diese Erde wieder in Ordnung bringen will. Und die Vorbereitung ist jetzt. Und da hat er viele Teilziele. Da ist die ganze Schulung drinnen. Ja, Volksschule, ich weiß nicht, wie weit ich schon gekommen bin, zweite oder dritte Volksschule vielleicht. Ein paar sitzen hier, die sind schon Gymnasium. Gott möchte uns vorbereiten. Und gleichzeitig hier gebrauchen. Deswegen achten wir darauf, sagt er, damit wir nicht an diesen Sachen nur vorbeigleiten. Und dann mache ich einen Sprung zum Vers 5, weil die ersten Verse haben wir das letzte Mal auch behandelt. Und da geht es dann weiter. Denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Nicht den Engeln hat er das unterworfen, was kommen wird, wenn er wiederkommt. Sondern? Da hat nämlich irgendwer jemand bezeugt, sagt hier der Schreiber, wir können es genau nachschauen, das ist in Psalm 8, und da steht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt, denn indem er ihm alles unterwarf, den Menschen, dass er nichts übrig ließ, das ihm nicht unterworfen wäre. Und jetzt komme ich zu meiner schönen Zeichnung. Er sagt, er hat den Menschen geschaffen, damit er ihm alles hier unterwirft, hat ihn in einen wunderschönen Garten hineingestellt, hat die Erde wieder halbwegs sortiert, und sagt ihm, ich unterwerfe dir alles, mach dir die Erde untertan. Das war sein Ziel mit ihm, von Anfang an. Aber wir wissen, dass auf dieser Erde auch noch etwas anderes war. Das war dieser Widersacher, der immer runterzieht. Aber Gott hatte diesen Menschen die Fähigkeit gegeben und ihn ausgerüstet, wenn er sich diese Erde wieder untertan macht, dass er den rausschmeißt. Das war das Ziel. Und dann geht es weiter. Aber, du hast ihn ein wenig unter die Engel gesetzt und so weiter, alles unter seine Füße gelegt. Und dann kommt dieses dumme Aber in Vers 8. Gell? Jetzt aber. Ja, also dreht euch, schaut um, das ist jetzt. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Das ist die Realität. Weil diese Macht hier herrscht mit einer riesigen Macht. Und das ist der Tod. Und Gott sagte den Menschen, wenn du aus dieser Beziehung herauskommst, dann unterfällst du darunter. Dann wirst du sterben. Und genau das ist passiert. Ja? Der Mensch, der eigentlich, ich zeige das noch einmal, eigentlich hier die Erde untertan machen sollte, die gesamte Erde unter sich, ist rausgefallen. Ja. Ich bin kein so guter Zeichner jetzt hier, ja. Gestürzt, ja. Die Bibel sagt, wir werden bereits geboren, geistig tot. Das erben wir. Das erben wir. Und in das hinein kommt das Tolle, dass es weitergeht. Wir sehen aber, Vers 9, den, hier ist das zweite Aber. Das erste Aber ist hier, aber er hat es nicht geschafft. Die heutige Situation ist anders. Und das zweite Aber ist, aber wir sehen auf jemanden. Wir sehen auf den, den Gott geschickt hat. Aber wir sehen auf den, der auch ein wenig unter die Engel erniedrigt worden war. Warum? Weil er uns im Fleisch, im Körperlichen gleich wurde. Weil er uns darin gleich wurde, um zu sterben. Aber nicht um seinetwillen, sondern um unseretwillen. Er fällt nicht. Und im ersten Moment könnte man denken, oh, auch alles vorbei. Aber er geht den Tod nicht, um im Tod zu bleiben, sondern er geht in den Tod, um den Tod zu besiegen. Es gibt nichts Grauenhafteres auf dieser Welt als den Tod. Ja? Der Tod macht ganz, also logisch gesehen, alles völlig sinnlos. Völlig. Ich kann nichts mitnehmen. Ihr könnt noch so schön singen hier. Der Tod macht ein Ende und irgendwann wird sich nicht einmal jemand mehr daran erinnern. Ich kann hier reden und plaudern und der Tod wird es abschneiden und der Nächste kommt. Passt. Wenn aber der Tod besiegt ist, das heißt, ich durchgehen kann, so wie Jesus Christus, und der mich durchnimmt, und da kommt mehr, dann macht das Sinn. Dann macht das Singen Sinn, dann macht diese Auferbauung Sinn, dann machen diese Worte Sinn, dann macht Gottes Wort Sinn, dann macht mein Kinderkriegen Sinn und dann macht mein Beruf Sinn. Weil es geht weiter, ich habe eine Perspektive. Das letzte Mal habe ich dir das Beispiel gesagt, diesen Meterstab, gell? Einen knappen Zentimeter, nimm ich runter, das ist mein Leben. in Bezug auf das tausendjährige Reich. Das ist nur der nächste Abschnitt, in den ich reinkomme. Der Abschnitt, wo ich jetzt bin, ist unendlich wichtig, aber wenn ich die Perspektive nicht habe, wird das Leben völlig sinnlos. Völlig. Dann versuche ich hier zu genießen, was irgendwie zu genießen geht. Und wenn ich nicht mehr genießen kann, dann gebe ich mir die Kugel. Das ist völlig logisch. Das ist die Waffe Satans, der Tod, mit der man hinunterreißt, wo er eine Todeskultur auf dieser Erde schaffen will. Und das hat er weitgehend in vielen Bereichen bereits geschaffen. Sei das bei den Ungeborenen oder bei den Alten oder bei den Beeinträchtigten oder bei einer Rasse oder einem Volk, das ich nicht haben will. Todeskultur. Für die heutige Zeit ist fast noch etwas schlimmer, was passiert ist. Dass der Tod Angst macht, dass er Furcht macht und so weiter, das steht hier in dem Abschnitt auch drin, das lesen wir gleich noch. Aber heute ist es Satan gelungen, viele Menschen zu sagen, es ist mir wurscht, wenn ich sterbe, ich komme hier unter die Erde, es ist mir völlig egal. Das heißt, er macht das Furchtbarste, was er sagt, das ist eine Nebensächlichkeit, denk nicht drüber nach, das ist sowieso passiert bei jedem, ist doch egal. Und dann brauche ich über den Sinn und Zweck des Lebens überhaupt nicht mehr nachdenken. Und wie viele Menschen begegnen uns heute, die sagen, möchte gar nicht mehr darüber reden, was ja, dass ich sterben muss, fertig. Das ist noch gefährlicher, als Angst vorm Tod zu haben. Keine Angst mehr davor zu haben, in dieser Art und Weise. Ich lese weiter. Dieses zweite Aber, wir sehen aber, den, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, Jesus. Warum? Wegen des Todesleidens. Er starb für uns. Ja? Er hat diesen Tod, das sehen wir, in wirklicher Weise durchkreuzt und auf sich genommen. Damit durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckt. Das heißt, er schmeckt den Tod für uns. Wissen wir, das ist Evangelium. Er bleibt nicht irgendwo oben sitzen. Gott ist, jawohl, er ist ein König. Und darüber spricht das erste Kapitel, auch das zweite noch. Aber er ist nicht nur ein König, der irgendwie ein Festgelage im Himmel sitzt und herunterschaut, sondern naja, geht's nicht so gut, aber ich amüsiere mich hier. Er ist nicht ein König, der irgendwo abgehoben ist. Einer, der kommt. In New York hat es 1964 einen Mord gegeben, der hat die ganze Nation aufgerüttelt, ein Stück weit. Okay, in New York gibt es viele Morde. Aber da wurde ein Mädchen, junge Frau mit etwa 28 Jahren auf dem Heimweg in der Nacht, die hat anscheinend Nachtdienst gehabt, direkt vor ihrem Appartementhaus überfallen, geschlagen. Und sie schrie um Hilfe. Und der Mann ließ nicht ab, aber dann wurde überall das Licht angezündet. Ja? Die Leute hörten das, machten die Fenster auf und schauten runter. Und dieser Mann ließ ab von ihr. Und nachträglich hat man in etwa nachrecherchiert. Es waren etwa 38 Personen, die Licht angemacht haben, die runtergeschaut haben, die gemerkt haben, was los ist. Und nicht ein einziger ist gekommen, hat geholfen. Nicht ein einziger hat die Polizei gerufen. Und dieses Mädchen, schwer verletzt, versucht die Straße entlang zu kriechen noch. Und als etwa nach 15 Minuten sich nichts tut, kommt der Mann zurück, raubt sie aus, von $48, glaube ich, und ermordet sie. Keiner hat auf diesen Schrei mit Einsatz reagiert. Und wir dürfen wissen, dass Gott, dass Jesus Christus hat unseren Schrei gehört. Und er ist in die Todesgefahr hineingegangen. Und nicht nur das, sondern er ist wirklich gestorben für uns. Wir haben einen König, der uns gehört hat, der gekommen ist, der nicht weggeblieben ist. Und das ist das Großartige an diesem Evangelium. Denn es entsprach ihm, um dessen Willen alle Dinge, durch den alle Dinge gemacht sind, der König ist. Es entsprach ihm, viele Söhne, die sich hier dem anvertrauen, zur Herrlichkeit zu führen. Den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hat er ihn vollkommen gemacht. Durch Leiden ist er dann auferweckt worden, weil er nicht für sich selbst, sondern für uns gestorben ist und hat sich auf den Thron zur Rechten Gottes gesetzt. Ja? Heute haben wir es nicht mit dem Jesus zu tun, dem Mann der Prediger. Wir haben es mit dem Verherrlichten zu tun, der auf der rechten Seite Gottes sitzt, des Vaters sitzt. Ja, er ist auch Gott, aber des Vaters sitzt. Das sind Bilder. Denn er kam zu uns, um den Tod zunichte zu machen. Ich lese jetzt einfach mal den ganzen Abschnitt und dann gehen wir noch ein bisschen durch. Denn sowohl der, welcher heiligt, auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, nämlich von Gott. Aus diesem Grund schämte er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und noch einmal, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und wie herrscht er? Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch dieser Knechtschaft unterworfen sind. Darin herrscht er, Satan, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er herrscht durch den Tod. Und wenn Menschen wirklich darüber nachdenken, über den Tod, dann werden sie sehen, wie stark dieser Tod herrscht und beherrscht. In erster Linie durch Furcht. Heute, in der letzten Zeit, denke ich, hat er diesen Trick angewendet, die Furcht wegzunehmen vor dem Tod. Ist nicht so schlimm, passt schon. Noch schlimmer. Aber Jesus kam, ich würde sagen, als Held, als Retter, als, im Englischen würde ich sagen, als Captain, als der Hero, als der kommt und sagt, ich gehe da hinein. Du bist verloren in dem Kampf, aber ich stelle mich da genau dazwischen. Und das können wir bis heute immer wieder und immer wieder erleben auch. Ich stelle mich da dazwischen. Bitte vertrau mir. Ein Feldherr, der mitzieht, und früher war das normalerweise so, zu dem hat man immer wieder hingeschaut und sagt, mache ich es richtig, bin ich auf dem richtigen Weg, kämpfe ich richtig? Alles richtete sich nach dem aus. Und Jesus sagte, ich bin dieser Held, ich bin dieser Retter, ich bin dieser Feldherr, ich bin schon einmal zwischen dich und den Tod getreten. Schau mich an, fokussiere auf mich. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht vorbeigleiten. Das ist wieder der erste Vers. Er hat uns befreit, er hat das gelöst, aber wir stehen immer noch in dieser kaputten Welt, in dieser gefallenen Welt. Wir haben die noch nicht unter den Füßen. Steht klar hier, heute, jetzt sehen wir das noch nicht. Aber wir werden es einmal sehen. das Dritte, was wir hier erleben dürfen, was Gott auch für uns ist, was Jesus Christus auch für uns ist, was wir gerade gelesen haben, er ist auch Bruder. Er ist sich nicht jetzt in den Himmel gesetzt und hat gesagt, oh, jetzt raste ich mich einmal aus. Jetzt lass dir mal machen, ich habe jetzt einmal mich eingesetzt. Sondern er hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Ich bin bei euch alle Tage. Ich sehe ihr nicht, aber er sagt, ich werde den Beistand, der ich ja auch bin, den Geist, Gott ist Geist, zu euch schicken. Ja, und er sagt, ich bin immer da. Immer. Bitte schaut auf mich. Der große Ich Bin. Er war immer. Er kam in unsere Gestalt und war trotzdem noch der Ich Bin. Und er ist es bis heute. Und ich muss mich lernen zu konzentrieren auf den Ich Bin, der irgendwo hinterm 7. Andromeda-Nebel sitzt. Hier, erste Reihe. Ich denke, dass 90% wahrscheinlich zu dem sagen müssen, ja, passt, verstehe ich, ist okay. Und es macht keinen Unterschied. Wenn ich als Christ sage, dass das drin steht, ist schon okay, es passt. Ist richtig. Dann muss ich mich fragen, ob ich Christ bin. Denn der Teufel sagt das auch. Er sagt, ja, passt, ich weiß, dass das okay ist. Aber er vertraut sich der Person nicht an. Ja, im frühen Christentum hätte ein Heide mit einem Christen vielleicht folgenden Dialog gemacht. Er hat gesagt, hey, das ist toll, ich habe gehört, du bist irgendwo andere neue Religion. Er sagt, ja, ich bin Christ. Ja, das ist toll. Wo ist denn euer Tempel? Ja. Normales Heidenstein. Wir haben keinen Tempel, der Tempel ist Gott selbst und wir sind sein Tempel. Das war komisch. Und wo bringt ihr Opfer da? Und was bringt ihr da? Sagt er, na, wir haben da keinen Platz für Opfer da bringen. Wir können uns nur Gott hingeben, aber wir haben keinen Platz. Sagt er, hey, wie wirst du denn für die Sünden und für die schlimmen Sachen das wieder in Ordnung bringen, wenn ihr keine Opfer bringt? Er sagt, das ist alles schon geschehen, das ist alles schon gemacht. Ja, und habt ihr dann einen Priester, der das alles macht? Wo sind die? Kann ich zu dem hin? Und er sagt, nein, wir haben einen hohen Priester, der hat alles für uns gemacht. Und der ist für uns da. Ich sehe ihn nicht, aber der ist immer, bei jedem von uns immer da. Und er sagt, was ist denn das für eine Religion? Die haben keinen Tempel. Die haben kein Opferaltar, die haben kein gescheites Opfer, die haben keinen gescheiten Priester, der sie vertritt. Was ist das für eine Religion? Und der Christ würde dann sagen, es ist keine. Es ist keine Religion. Wir haben keine Religion. Wir haben eine Person. Und wir haben eine Beziehung zu dieser Person. Hast du die Beziehung zu dieser Person, dass du in jeder Zeit, überall wo du bist, sagen kannst, wow, Herr, ich vertraue dir, es ist so schön, dass du da bist. Ob es dir furchtbar schlecht geht oder gerade toll vor Freude springen könntest, sagt Herr, es ist so schön, dass ich mit dir einfach anvertrauen kann. Einfach anvertrauen. Und dieses Wissen, dass er sagt, hey, ich bin Bruder. Er hat in Vers 11 fängt er schon an. Vers 10 hat viele Söhne, aber Vers 11 sagt er dann schon, er schämte sich nicht, sie Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht unserer, er freut sich unserer. Er ist stolz auf jedes seiner Kinder. Auf jeden seiner Schwester, auf jeden seiner Brüder. Sagt, das ist toll, dass du da bist. Und er geht weiter. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Er sagt nicht nur, ihr seid irgendwie so nett. Er sagt, ihr seid in der gleichen Familie. Und das muss man, das verstehen wir heute ganz schlecht noch, weil bei uns ist ja alles individuell. Ja, und ich bin eigen. Je älter man wird, desto mehr merkt man, wie viel man aus der Geschichte seiner Familie mitgenommen hat. Und im Altertum waren das immer die Definition. Ich habe mich definiert über meine Familie. Wenn ein Juden gefragt hast, wer bist du, dann hat er nicht gesagt, ich bin Zimmermann. Das wäre für ihn sowas von blöd gewesen. Sagt er, ich bin der Sohn des So-und-so. Und der Sohn des So-und-so und der Sohn des So-und-so. Ich habe eine Genealogie. Wenn du einen Kaiser in Rom gefragt hättest nach seiner Genealogie, da hat er toll alles eine Genealogie. Ja, die schwarzen Schafe hat man dann ausgelassen, hat man einfach weggetan. Aber ich musste eine tolle Genealogie haben, dann bin ich wer. Und Jesus sagt, ich nehme dich in meine Genealogie sozusagen hinein, in meine Familie hinein und ich schaue nicht, wie brav und nett und toll und gut du bist. Woher weiß ich das? Ganz einfach, ich gehe ins Neue Testament und schaue die ersten zwei, drei Verse an. Das ist das Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohns Abrahams. Und der zweite Vers ist ein Hammer in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob das jemals aufgefallen ist. Da steht, Abraham zeugte den Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Und Juda aber zeugte Perez und den Serach von der Tamar. Und der Perez zeugte Hesron und so weiter. Das kennen wir vielleicht noch, ja? Der Löwe aus Juda. Ja? Jesus ist aus dem Stamme Juda. Großartig. Was? Oh. Kacke, Entschuldigung. Dieser Juda schwängert seine Schwiegertochter in einer ganz verrückten Geschichte. Die wird schwanger und gebiert Zwillinge und einer von diesen Zwillingen ist der Perez. Und weißt du, was Gott macht? Diese Katastrophe baut er in die Genealogie, in den Stammbaum Jesu ein. Hey, da hast du Applaus. Ich finde das so großartig. Der fängt damit an, ja, wer ist da drinnen? Und da ist auch das erste Mal drin, es wird eine Frau im Stammbaum erwähnt. Ich meine, das hat im alten Tag überhaupt nicht gemacht. Die Frauen haben nichts gegolten. Und da wird die Schwiegertochter des Juda extra namentlich erwähnt. Und wir können im Alten Testament diese verrückte Geschichte nachlesen. Wie er sie verwechselt mit einer Prostituierten und dann zu ihr geht. Verrückt. Total verrückt. Warum? Weil er sagt, ich bin dein Bruder. Und ich möchte dich als Bruder haben. Und du sollst nie, nie, nie im Leben den Eindruck bekommen, dass nur Gute und Brave und Schöne zu mir kommen dürfen. Denn wenn du hier das liest, bereits im ersten, großen, ja, nach dem Isaak und Jakob, Juda, wo die ganzen Stämme rauskommen, Katastrophe. Und dann geht er weiter, eine Nicht-Jüdin sogar, die Rahab, Prostituierte, toll, in seinem Stammbaum und hat es aufgeschrieben noch. Dann eine Ausländerin, Asylwerberin, die Ruth. Da gebraucht sie, um zu zeigen, ihr seid alle willkommen, ihr seid, ich bin für alle euer Bruder geworden. Was ist das Großartige dran? Und dann sagt er, ich bin zwar König, bitte unterwerf dich mir, ich bleibe König, ich bin der Schöpfer. Das, was am Anfang schiefgelaufen ist. Sie haben nicht mehr als König anerkannt, sie wollten selbst das sein. Unterwirf dich mir, aber ich bin ein König, der deinen Schrei hört. Ich habe ihn gehört. Ich bin auf die Erde gekommen. Ich habe mich in die Bresche gelegt. Ich bin für dich gestorben. Und ich bin gen Himmel gefahren, aber nicht um weit weg von dir zu sein, sondern um bei jedem von uns zu sein, als Bruder. Ich bin da. Und wenn wir dieses Bild von dem großen Ich Bin haben, dann verstehen wir es, wenn er sagt am Anfang dieses Kapitels, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir da gehört haben, damit wir ausgerichtet bleiben auf das Ziel hin. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Und darin lernte er eine tiefe Barmherzigkeit. Nicht, dass er das nicht schon hätte in dem Sinne, aber als Mensch. Er sagt, ich verstehe dich. Und er wirft dich, vertrau mir, ich bin der Held, ich bin der Retter. Du kannst mir absolut vertrauen für jede Katastrophe, die kommt. Für jede. Weil durch die gewaltigste Katastrophe bin ich durchgegangen, die habe ich schon abgewendet von dir. Und jede andere Katastrophe, die kommt, kannst du mir vertrauen und du kannst in einer Katastrophe Frieden finden. Kannst du. Habe ich selbst tief erlebt, als ich die Diagnose Krebs bekommen habe. Dass ich in der Katastrophe weiß, der Held, der ist da. Und nicht nur das, sondern er ist Bruder, er kommt wirklich zu mir. Und legt seine Hand auf die Schulter und sagt, hey, was bedrückt dich? Und das kann alles Mögliche sein. Und er sagt, alles, was dich bedrückt, egal, erzähl es mir. Ich verstehe es, aber nicht intellektuell. Ich verstehe es, weil ich selbst durchgegangen bin. Erzähl mir irgendeine Katastrophe deines Lebens. Irgendeine Sünde deines Lebens. Dann würde ich sagen, ich verstehe dich. Jede Katastrophe, jede Sünde, jede Grausamkeit ist auf mich gelegt worden. Ich wurde zur Sünde gemacht. Ich weiß es, was das bedeutet. Ich kann es nachempfinden. Niemand kann mir sagen, Gott versteht uns nicht. Ich darf ihn als König anbeten und ihm mein Leben immer wieder neu ausliefern. Das hat er verdient. Und ich weiß, wenn ich mein Leben immer wieder neu ausliefern und sage, hier hast du mich, dass er das Bestmögliche daraus macht. Denn er hat bereits alles eingesetzt, damit was draus wird. Und er ist nicht ein entfernter Herrscher, sondern er ist jemand, der sagt, und ich bin bei dir bis an der Weltende. Ich gehe mit dir. Die Frage ist, ist uns das eine nette Religion? Oder ist es uns eine lebendige Beziehung? Ist es dir klar, dass er neben dir sitzt jetzt? Ist dir klar, dass diese Realität, dass er wirklich hier ist, wirklich Realität ist? Ich denke, das ist heute der größte Kampf der Christen. Sich dahin durchzuringen, zu wissen, Mensch, der ist da, der ist, ich sehe ihn nur nicht, aber er ist hier. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, und dafür danke ich dir immer wieder von Herzen. Ich möchte mich aber auch beugen vor dir, wie oft es in meinem Leben passiert, dass du eine religiöse Figur bist. Und so wenig Realität. Und du hast gesagt eben hier, wir sollen dich ansehen. Wir wollen den großen Ich bin, der ich bin, kennenlernen. Damit ich weiß, wer ich bin und lernen darf, was du für mich vorhast. Danke, dass du trotzdem immer wieder weiter mit uns gehst, dass wir dir vertrauen dürfen. Auch wenn vieles schiefläuft im Leben oder unser Vertrauen zu klein ist oder wir dich vergessen. Danke, dass du gesagt hast, du bist treu. Auch wenn das von unserer Seite oft sehr stümperhaft ist. Bewahre uns dein Wort. Erinnere uns daran, auf dich zu schauen. Den König, den Retter, den Bruder. Amen. Und dann, normalerweise ist es beim Amen Schluss, gell? Aber der letzte Teil ist hier, dass er dann sagt, ich nehme dich, jeder, der hier wohnt, mit und komme mit dir auf diese Erde und mach sie neu. Ich mache das, was ich am Anfang geplant habe. Ich mache mit dir, mit mir, diese Erde zu einem Paradies. Denn dann wird Satan gebunden sein. Ich freue mich drauf. Wow.